Hallo und herzlich willkommen zur Die Motive Podcastbox, einer Erweiterung des Die Motive Podcasts. Die Podcastbox ist eine echte Box, in der alles enthalten ist, was es für eine Podcastaufnahme benötigt. Die Idee ist einfach. Wer die Podcastbox bekommt, kann den oder die Gesprächspartnerin für die nächste Episode einfach selber auswählen. Dafür müssen die Künstlerin oder der Künstler die Box nach der Aufnahme nur weiterschicken. Mein Name ist Alexander Hagmann und meinen heutigen Gesprächspartner kannte ich vor der Aufnahme im besten Fall noch nicht. Hallo Maximilian.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Hi, magst du einmal erklären, wer du bist und was du machst?
Ja, total gerne. Ich bin Maximilian Mann oder einfach auch Max am liebsten, am kürzesten. Und genau, ich bin Dokumentarfotograf im Grunde. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
Okay, Dokumentarfotograf. Was interessiert dich? Warum bist du Dokumentarfotograf geworden?
Das ist eine
große Frage, ich
weiß. Eine sehr große, spannende Frage. Da kann man wahrscheinlich auch viel ausholen und das werden wir vielleicht im Gespräch auch noch mehr tun. Ja, im Grunde, weil ich keine Lust hatte, den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen oder irgendwas zu studieren, wo ich nur theoretisch was lerne. Und ich wollte eigentlich raus in die Welt, mit Leuten reden und so mehr über die Menschen erfahren und so lernen. Und für mich ist das irgendwie eine Möglichkeit, eben unterwegs zu sein und meine Sicht auf die Welt anderen zu zeigen.
Okay, und wo bist du unterwegs?
Ja, im Moment natürlich, bedingt auch durch die Corona-Pandemie, viel in Deutschland, was aber auch total spannend ist und auch super. Und sonst war ich natürlich auch viel an verschiedenen Orten unterwegs, die mich einfach interessiert haben. Ja. Beispielsweise für meine Bachelorarbeit im Iran, aber auch in der Mongolei.
Okay, Bachelorarbeit, du hast studiert. Wo?
Genau.
Also ich weiß natürlich, wo du studiert hast, albern zu fragen, aber es weiß ja nicht jeder, der hier zuhört.
Nee, natürlich, woher soll man es wissen? Genau, ich habe in Dortmund studiert, an der FH. Genau, und wohne jetzt auch noch hier. Und das kann ich eigentlich.
Bei wem hast du studiert?
Sehr viel bei Dirk Gebhardt.
Okay.
Das war eigentlich so einer der wichtigsten. Und Christoph Bangert auch, der jetzt ja leider nicht mehr an der FH ist, aber der hatte eine ganze Zeit dort unterrichtet, auch als Lehrbeauftragter, und der war auch sicherlich wichtig.
Okay. Was ist denn so das größte Projekt, was du bis jetzt gemacht hast?
Fotografisch gesehen, wahrscheinlich meinst du.
Machst du noch sonst noch Projekte nebenbei?
Na gut, also klar, also fotografisch natürlich würde ich sagen im Iran, dieses Projekt über den Urmiasee. Aber sonst natürlich sind das auch Projekte wie zum Beispiel das Kollektiv, Docs Collective, was wir gegründet haben, was auch sehr, sehr wichtig ist und jetzt ja dann eher so eine, also kein Projekt im fotografischen Sinne ist, sondern eben so ein Zusammenschluss. Das ist auch, glaube ich, mit entscheidend gewesen oder ist immer
fotografisch Urmia, magst du dazu was erzählen?
Ja, total gerne. Ich war dort 3-mal. Im Nordwesten vom Iran, und das ist ein Salzsee, der austrocknet. Und als ich das erste Mal dann gelesen habe, war ich total überrascht über diese Ausmaße. Der See war 10-mal so groß wie der Bodensee. Und dachte dann, das ist ein spannendes Thema auch für meine Bachelorarbeit, weil ich glaube, dass diese Umweltproblematik und der Klimawandel das zentrale Thema eigentlich unserer Generation ist und das ganz wichtig ist, dass es da Bilder von gibt, die auch irgendwie symbolisch funktionieren und den Menschen eben deutlich machen, ey, wir haben hier ein Problem. Und ich glaube, wir sind alles visuelle Menschen und es ist wichtig, solche Bilder zu haben. Und weil mich auch der Iran einfach irgendwie interessiert hatte und ich viel dazu gelesen hatte, bin ich da dann einfach mal hingefahren und habe geschaut, ob das was sein könnte für ein Projekt und habe da tolle Menschen kennengelernt, die mir weitergeholfen haben. Und ja, genau.
Und hast du dir einfach während deines Bachelors gedacht, ich fahre jetzt in den Iran? Also man muss dazu sagen, ich habe ja auch studiert. Und ich wäre nicht auf die Idee gekommen zu sagen, so ich fliege jetzt mal in den Iran und fotografiere da mal. Wie geht das vonstatten?
Ja, im Grunde schon irgendwie so. Also ich war tatsächlich erst, man macht sich natürlich dann schon auch einen Druck. Man will irgendwie was fotografieren, was irgendwie jetzt nicht nur auf der Festplatte dann bleibt, sondern auch irgendwie gesehen wird. Und man will es natürlich auch gut machen irgendwie. Und dann war ich erst tatsächlich in Weißrussland und habe da recherchiert, aber das hat alles nicht so gut geklappt. Und ja, dann bin ich nach in Iran. Das war dann relativ, ja, auch fast ein bisschen naiv und bin da einfach mal hin. Das kann man schon so sagen.
Okay, und was sehen wir auf diesen Bildern, die du von dort, warst du mehrmals da?
Genau, ich war dreimal dort, weil ich glaube, es ist wichtig, da jetzt nicht nur einmal hinzufahren und dann irgendwie wieder wegzufahren. Es war mir wichtig, einfach einen längeren Zeitraum oder öfters zu kommen, die Leute auch wiederzusehen. Genau, und ich war dreimal dort, dann einmal im Sommer, einmal im Herbst und einmal im Winter.
Okay.
Dreimal.
Hättest du im Frühling ja auch nochmal hingekommen.
Im Frühling, ich war tatsächlich auch mal im Frühling da, aber dann nur um die Leute zu besuchen, weil das Projekt dann schon abgeschlossen war, aber ich war auch, mal im Frühling da. Also ich habe eigentlich überall,
genau. Alle Jahreszeiten einmal durchfotografiert.
Sozusagen, genau.
Okay, aber was sehen wir denn auf den Bildern?
Genau, ein See, der im Grunde austrocknet. Gleichzeitig ist natürlich immer schwer, jetzt über Bilder zu reden, die man...
Oh doch, das machen wir
jetzt. Machen wir, okay. Sonst kann man sie ja auch parallel vielleicht angucken.
Genau.
Aber ich erzähle auch gerne. Genau, es sind sehr, sehr ruhige Bilder. Auch, die eine gewisse Schönheit haben, würde ich fast sagen. Also, die vielleicht auch so eine Diskrepanz aufzeigen. Auf der einen Seite eben diese Schönheit der Natur, die dann aber auch dann doch irgendwie auch vielleicht erschreckend sind. Wie ausgetrocknet dieser See dort ist und
gibt es einen Grund dafür, dass der so ausgetrocknet ist?
Ja, also das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, da gibt es verschiedene Gründe. Einmal spielt der Klimawandel natürlich eine große Rolle, es wird heißer in der Region. Wie groß der Anteil daran ist, da sind sich auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen uneinig, das ist natürlich schwer zu bemessen. Ein anderer Grund ist, dass sehr viel Wasser verbraucht wird oder immer mehr Wasser verbraucht wird. Und die Landwirte und Landwirtinnen dort eben dann ja sehr viel Wasser verbrauchen und der See weniger fließt in diesen See rein an Süßwasser. Und der dritte Grund ist, dass da ein Damm gebaut wurde in der Mitte des Sees ungefähr und dadurch diese natürlichen Fließbewegungen verändert haben, so dass da ein Teil dann auch noch schneller ausgetrocknet ist.
Okay, genau. Also ich habe natürlich diese Arbeit schon mal gesehen. Auch, man kann dich ja auch Award-winning Photographer nennen. Hast du damit was gewonnen?
Ja,
was
auch.
Hast du damit gewonnen? Also bist du nominiert worden mit dieser Arbeit?
Genau, also wie gesagt nochmal, ich mache das wirklich nicht, um jetzt irgendwie hier Preise zu bekommen oder so. Das ist, glaube ich, tatsächlich
nicht.
Nee,
da müssen wir auch gar nicht drüber reden. Darum geht's gar nicht. Also es geht, ich glaube, das glaubt keiner. Dass Dokumentarfotografen, also wenn du dich selber so kategorisierst, losziehen und sagen, so, ich mache jetzt hier die Award-winning Photography, darum geht's, glaube ich, nicht. So, aber es ist ja immer schön, wenn so eine Arbeit auch irgendwo ankommt.
Genau, aber auch schön, weil das dann eben Leute sehen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, ich mache das ja nicht für meine Festplatte irgendwie, dass das da irgendwo verschwindet oder für mich nur, sondern auch natürlich für mich, aber auch, dass es gesehen wird. Und Preise sind natürlich eine Möglichkeit, dass es dann Ausstellungen gibt, dass das Leute dann sehen. Genau, ja. Und okay. Da war zum Beispiel jetzt, du sprichst da wahrscheinlich drauf an, der World Press Award da, wo ich dann zweiten Preis gewonnen hatte, eine Möglichkeit, dass das dann eben auch viel ausgestellt worden ist an verschiedenen Orten auf der Welt.
Okay, ja, kann man schon mal nennen, World Press, oder?
Kann man schon mal nennen, ja klar. Ja, hat mich natürlich auch gefreut, das ist klar. Aber ja,
komisch.
Ich will das auch nicht überbewerten immer. Also, ja.
Nee, aber also wenn ich überlege in meinem Studium, wenn da einer gesagt hätte, ich bin nominiert für den World Press Award, da wären ja alle ausgeflippt. Also das ist egal, was man von World Press im Allgemeinen halten mag, über deren Art und Weise, wie die Diskussion über Bilder dort angestoßen wird. Ist das schon einfach eine Hausnummer, ne? Also mehr Sichtbarkeit geht ja kaum. Also ich glaube, da kommt auch hinterher wahrscheinlich sehr viel Publikation weltweit, oder? Hast du einen Überblick darüber, wo die Arbeit überall gezeigt wurde?
Also im Namen von World Press wurde das natürlich ganz oft gezeigt. Das kriege ich dann auch nicht immer sofort mit. Aber wenn natürlich jetzt nur die Arbeit gezeigt wird, klar, dann fragen natürlich Menschen an.
Okay, wer hat da so angeklopft?
Ganz viele Magazine, die ich auch nicht kannte. Also irgendwo aus Japan oder so Magazin oder so Zeitungen. Auch sehr viele Blogs und so weiter, die dann Interviews wollten oder sowas. Ja. Okay. Aber es war jetzt auch nicht so, dass jetzt dadurch jetzt irgendwie hier die ganz großen Magazine hier Schlange standen, sowas auch überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall.
Okay, schade.
Ja. Es gibt ja auch, aber es muss ja immer noch einen Ansporn geben, auch
weiterzumachen,
also auf jeden Fall.
Na gut, wenn dann die ganz großen Magazine da waren, was machst du denn dann?
Eben. Hörst du auf? Genau. Und das zeigt, glaube ich, dass am Ende das gar nicht das Entscheidende ist.
Ja.
Also am Ende, also das glaube ich immer mehr, dass es natürlich immer so Ziele gibt, die man hat. Man will dann, also ich weiß noch ganz am Anfang, will man natürlich auch irgendein, da habe ich mich total gefreut, als ich geshortlistet worden bin, das erste Mal so. Aber dann hat man das erreicht und dann ändert sich auch nichts. Und dann gewinnt man vielleicht mal einen Preis, dann ändert sich auch nichts. Und dann hat man mal einen größeren Auftrag für ein Magazin, aber das ist nicht das, die Grundmotivation, glaube ich.
Ja.
Sondern es geht einfach auch darum, es ist vielleicht auch, es geht auch einfach darum, dass ich unterwegs bin und mit Menschen in Kontakt bin, mit denen ich die sonst nicht treffen würde. Also das ist, glaube ich, eine viel größere Motivation vielleicht.
Aber du fotografierst ja interessanterweise jetzt, also aus meiner Erinnerung von dem, was ich gesehen habe, gar nicht konkret Menschen. Du kommst zwar mit Menschen in Kontakt, so wie ich das sagen würde, aber du bist, also, ach Gott, Kategorien, ne? Ganz schwierig. Du bist kein Porträtfotograf, kein klassischer, oder?
Genau, also für die Arbeit zum Beispiel im Iran, da ist es tatsächlich so, dass die Menschen eher
vor Ort einfach da waren.
Genau, die jetzt nicht so ganz groß im Bild sind, weil das also auch zum Thema irgendwie gepasst hat, dass diese Menschen dann vielleicht eher auch ein bisschen kleiner in der Landschaft sind, auch ein bisschen symbolisch vielleicht, diese Natur, die natürlich da irgendwie, ja, einen sehr wichtigen Stellenwert hat. Aber ich mache schon auch Porträts, so ist es nicht. Also gerade natürlich, man muss auch Geld verdienen und ich mache dann auch für Magazine Porträts und das mache ich auch total gerne.
Ja, aber bleiben wir mal kurz bei der Arbeit.
Gerne.
Das heißt, du bist hingefahren, hast da mehrmals fotografiert. Wie funktioniert dann hinterher, also hast du irgendeine Geschichte, die du dann erzählst, wenn du diese Bilder irgendwann, die landen auf irgendeiner Festplatte, du sitzt vorm Rechner und fängst an zu editieren und sagst ja oder nein oder vielleicht. Wie funktioniert dieser Prozess bei dir? Bis wohin gehst du? Hast du irgendein Ziel?
Ich glaube, das verändert sich im Laufe auch der fotografischen Arbeit. Also am Anfang wirklich, wo ich zum ersten Mal da war, das war im September 2018 schon, auch schon ein Weilchen her, bin ich tatsächlich relativ naiv dahin gefahren und habe einfach mal geguckt. Und natürlich wusste ich, das ist das Thema, aber wie das jetzt visuell genau aussieht, das wusste ich tatsächlich nicht. Sondern ich habe einfach mal Fotos gemacht, so wie das kommt einfach von innen, glaube ich. Also es ist gar nicht so, ich will jetzt unbedingt ganz helle Bilder machen und sondern das entwickelt sich dann irgendwie. Also beim Editieren dann im Nachhinein. Also dann war ich wieder in Deutschland, habe das zusammen mit dem Kollektiv, auch mit dem Docs-Kollektiv, zusammen editiert oder auch in Seminaren. Und dann kristallisiert sich natürlich raus, das ist irgendwie die Stärke dieser Bilder. Und beim zweiten und dritten Mal bin ich dann, also wusste ich dann eher, was ich fotografieren will und habe dann gezielter danach gesucht sozusagen.
Genau. Okay. Gibt es eine Story, die du erzählst dort? Also außer, hallo, da ist ein See, der ist ausgetrocknet. Also gibt es irgendein ein zugrunde liegendes Narrativ?
Gute Frage. Es ist keine klassische Story in dem Sinn von so traditionellen Fotojournalismus, sondern also ich glaube schon, dass manche Einzelbilder auch vielleicht funktionieren würden. Und trotzdem, wenn man die ganze Serie hat, ist es eher ein Fotoessay eben. Also es erzählt, es ist nicht klassisch Fotojournalismus. Die Person geht aus der Tür raus und dann passiert das und das und das, sondern es ist eher so, hoffe ich zumindest, wenn man die Fotos dann im Gesamten sieht, so ein Gefühl, was man bekommt für diese Region. Und dann, dass sozusagen kleine Geschichten in dem Bild erzählt werden und die sich dann zusammenknüpfen zu einem großen Bild. Vielleicht kann man so sagen.
Okay, also geht auch so ein bisschen wahrscheinlich darum, hinterher ein Gefühl für diese Situation vor Ort zu bekommen.
Genau, das wäre also, so der Wunsch und auch, genau, ein Gefühl und dass man sich vielleicht auch mehr dafür interessieren möchte und dann vielleicht auch weiter dazu lesen möchte.
In den Iran fliegt.
Oder man kann auch wunderbar mit dem Zug fahren, das kann ich auch empfehlen.
Bist du mit dem Zug hingefahren?
Ja, teilweise, ja. Genau, also nicht immer, aber.
Okay, wie lange warst du denn da unterwegs?
Also ich bin durch die Türkei gefahren, von Ankara dann, da sind wir glaube ich.
Achso, du bist nach Ankara geflogen und von da aus dann.
Ich bin auch schon mal in die Türkei mit dem Zug gefahren, aber also nicht an einem Stück dann, aber ich bin die Strecke auch schon mal komplett an mehreren Zeitpunkten dann mit dem Zug gefahren. Weil es natürlich auch so ein spannendes Thema ist, ich mache ein Thema zur Umweltkrise und flieg dann dahin.
Flugzeug durch die
Erde. Da hatte ich tatsächlich auch nie so ein gutes Gefühl und bin mir da selbst total unsicher, wie man sowas machen kann. Ich bin tatsächlich, habe auch eine Arbeit dann über die Mongolei gemacht und bin dann auch mit dem Zug tatsächlich da 2 Wochen lang in die Mongolei gefahren. Ist jetzt auch keine Möglichkeit für immer, aber ja, das ist natürlich auch so ein Konflikt, in dem ich stehe. Also man will was machen, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, aber ist natürlich selbst auch Verursacher. Teilweise, klar.
Ja, ja, verstehe ich. Also das ist ja, glaube ich, das Problem haben natürlich viele, die in foreign lands irgendwo irgendwas erzählen wollen. Die müssen erstmal hinkommen. Und so viele Varianten von Reisen gibt es nun mal auch nicht. Du kannst ja nicht bis in die Mongolei laufen. Okay, wenn man mit dem Zug fahren kann, ja, aber da geht schon viel Zeit drauf und sind wir mal ehrlich, Zeit ist am Ende auch ein bisschen Geld.
Genau.
Mal abgesehen davon, war Zugfahren teurer als Fliegen?
Nee, das, mal so das ganz war in dem
Hard
Fall,
Facts.
Also ich glaube, grundsätzlich ist das natürlich schon ein Problem, dass Fliegen zu günstig ist. Also das hat mit Fotografie auch nichts zu tun, aber das ist, glaube ich, einfach ein Problem. Das kann ja nicht sein, dass man mehr zahlt für ein Ticket als ein Zugticket als für einen Zug, für einen Flug. Aber in dem Fall jetzt war dann das gar nicht ungefähr gleich teuer, würde ich sagen.
Ja, okay.
Aber grundsätzlich sind wir ja alle in dem, also ganz viele hier in Deutschland auch haben diese Problematik, dass wir irgendwie anders leben, als wir vielleicht wollen. Also wir leben in so einem System, wo wir einfach viel mehr CO2 verbrauchen, als wir eigentlich wollen und da gar nicht so richtig rauskommen. Deswegen ist es vielleicht auch zu einfach, das jetzt auf die einzelne Person abzuwägen, also aufzulasten, sondern auch natürlich ein politisches Thema.
Ja, absolut. Also das war auch nicht mein Ziel, ne? Also ich wollte dir nicht sagen, du, pass mal auf, Max, ne?
Nee, das
also,
ist ja
eher, im Fliegen geht ja nicht, ne? Also es gibt bestimmt Leute, die das machen. Das halte ich aber für ein bisschen einen falschen Ansatz. So, also zu Hause vor seinem Computer zu sitzen, der auch CO2 verbraucht hat in der Produktion und dann zu sagen, aber fliegen darfst du nicht.
Ja, also das ist auch ein Problem, was ich mit mir ständig rumtrage und da auch keine Antwort drauf gefunden habe.
Ja.
Das ist einfach so eine offene Frage. Es ist einfach fast unmöglich, so zu leben, wie ich eigentlich gerne leben möchte.
Soll ich dich jetzt fragen, wie du leben möchtest?
Ja, ist ja eigentlich ein Fotografie-Podcast.
Ja, hier ist alles offen.
Okay. Nee, weiß ich auch nicht, aber ich möchte natürlich eigentlich CO2-frei oder also nur so viel verbrauchen, wie ich auch verbrauchen darf, dass es gerecht ist. Das mache ich aber nicht.
Ja, okay.
Und wir, glaube ich, alle nicht.
Nee, ist schwierig. Stimmt. Okay, probieren wir die Kurve zu kriegen, weg vom CO2-Talk. Du warst in der Mongolei und hast du gerade eben gesagt, was hast du da gemacht?
Genau, da hatten wir auch von der Fachhochschule tatsächlich organisiert und dem Kollektiv zusammen einen Workshop gegeben in der Mongolei. Dort hat ein Fotostudiengang angefangen und wir waren dort sozusagen dann die erste Woche dort und haben dann zusammen mit den Studierenden kleine Projekte gemacht, kleine Aufgaben gemacht und also einfach um so einen Austausch auch zu haben, das war eine super Sache. Und ich habe dann auch noch dort ein Projekt gemacht über ein anderes, also auch wieder so ein Thema, wo es um Klima geht auch und um Migration, dass eben sehr, sehr viele Nomaden und Nomadinnen in die Stadt ziehen, nach Ulaanbaatar, dort aber in
Wollte ich gerade fragen, wenn wir von der Mongolei sprechen, sprechen wir wahrscheinlich hauptsächlich von Ulaanbaatar, oder?
Genau, das ist die größte Stadt, da lebt mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung und eben ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind eben die Menschen zu Tausenden in diese Stadt gezogen und hauptsächlich leben die am Rand dieser Stadt und leben in diesen Jurtenvierteln. Also 60% aller Einwohner leben in diesen Jurtenvierteln, teilweise eben auch noch in Jurten. Und das ist irgendwie so ein interessanter Übergang dann auch zwischen Stadt und Land und eben auch zwischen Stadtleben und auch noch Nomadenleben. Und das fand ich ganz spannend und genau.
Okay, das heißt, das war ja so ein bisschen, also wenn ich mir das so vorstelle, dann ist das ja eigentlich so ein klassisches Thema, Sujet in der Dokumentarfotografie, auch so die Randbereiche von Städten und so, das kommt ja immer mal wieder. Also das passiert immer mal wieder. du warst einfach nur in der Mongolei dafür.
Genau, kann man so sagen, ja.
Okay. Bist du fertig mit dem Studieren?
Tatsächlich bin ich noch eingeschrieben im Master. ja, also ich sag mal, ich bin jetzt nicht so der fleißigste Student, weil ich eben auch viel nebenher mache, andere Projekte. Das ist gerade für mich, auch dadurch, dass es jetzt alles online ist, einfach nicht so unglaublich motiviert bin.
Ja.
Und ich bin jetzt auch dann ab August, habe ich so ein Sternstipendium bekommen und bin da ein Jahr beim Stern dann in Hamburg. Ja, da wird es dann mit dem, Also ich habe meinen Bachelor und mal gucken, wie lange das noch dauert.
Das reicht erstmal. Aber genau. Hast du denn eine Idee fürs Masterprojekt?
Ich bin auch gerade da dran, was zu machen zum Klimawandel in Deutschland. Weil mir manchmal auch vorgeworfen wurde, eben und auch zu Recht, dass man natürlich immer nur in die entfernte Länder guckt, wie sieht's da eigentlich aus. Aber tatsächlich ist es ja auch in Deutschland schon mittlerweile angekommen und ganz viele Leute merken eine Veränderung. Und da habe ich jetzt mal angefangen zu recherchieren, habe schon einiges gemacht und das könnte so ein Thema sein, aber das ist auch ein längerfristiger Prozess und da will ich mir jetzt auch nicht stressen.
Okay, wenn man so viel Öffentlichkeit bekommt, wie du ja durch wahrscheinlich auch diese World Press Nominierung und den zweiten Platz bekommen hast, bekommt man dann wirklich diese Rückmeldung, dass Leute sagen, ja, ist ja toll, bleib mal bei dir zu Hause? Also ich breche das jetzt wirklich runter, ne?
So hart vielleicht, genau, das war jetzt ein bisschen runtergebrochen, aber jetzt auch nicht, vielleicht nicht nur durch WordPress, aber ich hatte schon oft, also einfach viel Gespräche gehabt zu diesem Thema einfach und auch jetzt gar nicht so kritisch, aber einfach, dass man halt auch mal dann sagt, oder dass ich sehe das ja auch so, also der Klimawandel ist ja nicht nur irgendwo ganz fern, sondern der ist ja auch immer mehr hier, also
Klima ist überall, ne?
Klima also. Ist überall und ja. Man sieht das ja, die letzten Sommer waren extrem heiß und man liest es überall, es ist einfach hier auch angekommen.
Okay,
und
aber
es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, das auch visuell darzustellen in Deutschland. Also im Iran ist das natürlich jetzt bei diesem Salzsee zum Beispiel visuell einfach sehr, sehr eindeutig.
Aber meinst du, das ist nur deshalb so einfach darzustellen, weil es ein anderer Ort ist, der nichts mit deiner Heimat zu tun hat? Also Heimat ist auch wieder so ein Begriff, mit dem Ort, an dem du wohnst? Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, klar. Also
dass man für Dinge, die vor der Haustür passieren, manchmal ein bisschen blinder ist als für Sachen, die man woanders sieht.
Das glaube ich absolut. Und in Anführungszeichen, das Exotische hat natürlich auch manchmal das macht was mit einem irgendwie. Und manchmal ist es.
Das hat auch einen visuellen Reiz.
Genau, ne? Genau. Und das in Anführungszeichen Fremde, glaube ich schon, dass das, ja, man blickt anders auf Orte, die man nicht kennt. Also das ist ja auch, wenn Leute hierher kommen nach Dortmund, also es war total interessant, wir hatten auch so einen Austausch mit dem Iran, dann kamen zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, 12 iranische Studierende nach Dortmund. Und wie die dann Dortmund sehen, ist natürlich auch total spannend. Also klar. Aber jetzt bei dem Klimathema ist es natürlich so, dass einfach Teile des Irans einfach austrocknen. Und das ist visuell schon sichtbarer als jetzt in Deutschland. Das ist einfach so. Also der Bodensee ist jetzt eben nicht ausgetrocknet. Und ich glaube,
noch
es
nicht.
Ist ein bisschen, noch nicht. Und das ich weiß auch nicht, ob das passiert. Aber gleichzeitig gibt es hier eben, wie gesagt, auch viele Bauern, Bäuerinnen und viele viele Orte, Skitourismus beispielsweise im Sauerland, die natürlich schon die Folgen spüren.
Okay, aber hast du da schon was Konkretes, wozu du arbeiten willst? Oder willst du da? Kannst du dazu
was sagen,
wie ich
das da jetzt schon erzählen will?
Ja, genau.
Also es soll im Grunde einfach, also ich habe jetzt einfach schon einige Orte besucht, wo dieser Klimawandel sichtbar ist. Ob das jetzt das trockenste Dorf ist oder
Es gibt das trockenste Dorf.
Na klar, also es gibt ein Dorf in Deutschland, was sehr sehr trocken ist, in Thüringen, und das ist wirklich krass da. Gell? Also ich war da im Sommer, da ist echt, also ist verrückt. Und
okay. Du musst nicht alles erzählen.
Nee, ich erzähle nicht alles. Oder war jetzt im Sauerland jetzt kürzlich noch, es war schon richtig Sommer, aber da war dann noch ein paar Skipisten und so weiter. Also so ganz viele Aspekte dann irgendwie.
Okay, das ist echt schräg.
Ja, es ist schräg, aber ja, genau.
Okay, das sind jetzt zwei Projekte, aber was machst du denn den ganzen Tag sonst?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Viele verschiedene Dinge. Es ist ja, also fotografieren ist natürlich dann doch auch immer viel am Schreibtisch sitzen, mehr als man vielleicht denkt. Also kennst du bestimmt auch oder viele kennen das jetzt, die auch Fotografen, Fotografinnen sind, dass man dann doch mehr am Schreibtisch sitzt, als man eigentlich will. Also das sind dann ganz viele langweilige Themen wie Steuern oder Website machen oder eben sich E-Mail schreiben, Kontakte knüpfen. Dann gibt's auch immer mit dem Docs Collective viele Projekte, da viele Themen.
Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Docs? Also du kannst jetzt mal so ein bisschen stellvertretend, wir wollen zwar über deine Arbeit sprechen, aber das gehört ja nun mal auch dazu gekommen.
Genau, ganz gerne, weil ich glaube, dass dieses Kollektiv total wichtig ist und ich irgendwie das auch gerne weitergebe, so dass es, glaube ich, wichtig ist, oder für mich zumindest wichtig ist, sich zusammenzuschließen. Ich glaube, vielleicht war das früher, ich weiß es gar nicht genau, aber früher mehr so, dass man so ein bisschen da alleine unterwegs war. War vielleicht so, ich kann es ja nicht so genau sagen, aber so höre ich das immer so ein bisschen und habe das Gefühl, dass es mehr gibt wieder, dass Leute sich zusammenschließen. Vielleicht ist das auch nur so eine subjektive Erfahrung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das so, dass wir uns im Studium kennengelernt haben und irgendwie gesagt haben, ja, wir haben eine ähnliche Haltung zur Fotografie und es macht irgendwie Sinn, wir machen was zusammen. Und haben uns dann knapp vor drei Jahren gegründet und arbeiten jetzt sehr, sehr, sehr eng zusammen. Wir machen Projekte zusammen, Publikationen, Ausstellungen und ich glaube, dass das total wichtig ist und auch noch weiterhin sehr wichtig wird, weil gerade wenn man dann mal irgendwie aus dem Studium raus ist, in einer anderen Stadt ist oder so, ist diese Verbindung, diese sehr vertrauensvolle Verbindung zu anderen Fotografen, Fotografinnen sehr, sehr wichtig. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch mit das Wichtigste, was ich dann aus dem Studium rausnehme, würde ich so sagen. Die Leute, die man eben kennenlernt dann.
Ja, und, klar.
Also wir sind wirklich täglich eigentlich fast im Kontakt irgendwie und es gibt ja immer irgendwas zu besprechen.
Ja, okay. Also halten wir mal kurz fest, ihr seid natürlich kein klassisches Künstlerkollektiv, sondern ich würde das so sehen, dass ihr ein Zusammenschluss von Fotografen und Fotografinnen seid, die eine ähnliche Idee davon haben, wo sie und wie sie arbeiten wollen.
Genau, das kann man
einfach den Austausch untereinander sehr, sehr eng pflegen.
Genau das, genau. Also wir sind jetzt auch ein Verein sozusagen, genau.
Und wir
sind eingetragener Verein, okay. Genau. Gemeinnützig auch. Und
kann man da irgendwie Mitglied werden?
Wir sind natürlich schon eine theoretisch schon, also aber
war nicht ganz so ernst gemeint.
Ja, Frage. Nee, aber ist natürlich eine wichtige Frage auch. Aber es ist, wir sind einfach auch sehr, sehr gute Freunde und ich glaube, das hält das auch zusammen, dass wir uns einfach sehr, sehr gut auch persönlich kennen.
Du kannst der Korrektheit halber einfach mal die Mitglieder des Docs Collective jetzt einmal aufzählen.
Total gerne. Also genau, das ist der Ingmar Neulting, den kennt man vielleicht auch. Der hat jetzt ja auch eine sehr schöne Arbeit gemacht zu Corona. Aber genau, Ingmar, dann Arne Piepke. Fabian Ritter und Aljona Kardasch. Genau. Wir sind jetzt zu fünft.
Habt ihr alle zusammen angefangen zu studieren? Also seid ihr alle Kommilitonen gewesen?
Wir sind alle, irgendwann waren wir alle mal Kommilitonen, genau. Also Aljona kam dann später zum Master dazu. Die kam aus Russland, aus Sibirien und genau. Ja, genau. Und was ich noch sagen wollte, es ist natürlich einmal dieses untereinander einfach sich auszutauschen bei Problemen, bei Fragen, dass man einfach sofort einen Ansprechpartner hat, der sehr ehrlich ist. Auf der anderen Seite ist es auch eine Möglichkeit, beispielsweise eine Publikation zu machen, die ich alleine jetzt gar nicht machen könnte. Also wir haben so eine Zeitung im Grunde, die wir jetzt 8000 Mal gedruckt haben. Und dann eben so mit unseren Bildern umgehen können, wie wir das wollen. Und das hätte ich ja alleine auch nie geschafft. Und
naja, es wäre vielleicht auch weniger interessant, ne? Wenn man alleine eine Zeitung macht, nur mit den eigenen Bildern, kommt das manchmal so ein bisschen schräg rüber.
Total, total. Und ich hätte auch gar nicht den Mut vielleicht gehabt oder so. Und das ist einfach, man stärkt sich dann gegenseitig, glaube ich. Und das ist das
Schöne. Okay.
Und ich bin eigentlich nicht so gerne alleine und mache nur Sachen für mich und deswegen finde ich es umso schöner, im Team zu arbeiten. Und ich weiß noch zum Beispiel, vorm Studium war ich mir immer nicht so sicher, will ich jetzt wirklich Fotograf werden, weil dann bin ich doch so viel alleine oder so. Ist vielleicht Film besser, weil da hat man irgendwie so ein Team. Fällt mir gerade ein. Aber im Grunde klappt das jetzt auch, dass man eben eigentlich ein Team ist. Also
okay, aber ihr habt ihr schon mal konkret alle zusammen an einer Sache gearbeitet?
Genau, also wir planen auf jeden Fall auch in fernerer Zukunft mal ein Projekt wirklich zu fünft. Aber ich habe beispielsweise auch mit Ingmar Nolting ein Projekt gemacht in Sibirien. Da war ich einen Monat letzten Winter, kurz vor Corona. Da haben wir dann einfach wirklich zusammengearbeitet als Team. Und da sind wir dann beide wirklich auch die Autoren. Und es ist komplett egal, wer das Foto macht. Und auch mit dem Arne Piepke habe ich jetzt über den Winter, in diesem harten Corona-Winter, eine Corona-Arbeit auch zusammen gemacht. Also wir haben da auch
sehr gut. Wie sieht diese Corona-Arbeit aus?
Genau, das ist auch eine Arbeit, wo wir Menschen getroffen haben, die sehr große Auswirkungen im Grunde haben auf die aktuelle Situation.
Oha, Frau Merkel.
Ja, die hat leider nicht zugesagt. Nee, die haben wir auch nicht gefragt. Nee.
Ich wollte gerade sagen, mutig.
Nee, es sind im Grunde einfach persönliche Geschichten und wir wollen eben diesen Zahlen dann auch Gesichter geben. Und genau, wir haben jetzt über diesen, die Arbeit heißt Die längste Nacht, weil es eben, ja, diese Einsamkeit, diese sehr, sehr schwierige Zeit irgendwie versucht visuell darzustellen. Und genau, da waren wir jetzt viel unterwegs.
Okay, aber sind das dann Arbeiten, die ihr Haupt... Kaffee.
Ja.
Sind es dann Arbeiten, die wo ihr ein Ziel für habt, also wo ihr sagt, okay, wir wollen da irgendwie eine Publikation draus machen, oder ist es tatsächlich dieses klassische, wir wollen erstmal nur fotografieren?
So war das bei dem Fall auf jeden Fall. Also ich weiß noch ganz genau, wir waren da, das war Ende Oktober oder Anfang November, wo es jetzt so hieß, ja, jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein neuer Lockdown, ein zweiter Lockdown. Und ich meine, das ist für mich persönlich einfach auch natürlich sehr schwierig, weil ich bin einfach nicht gern einfach zu Hause und will irgendwas machen. Und das hatte dann fast auch so eine therapeutische Komponente, dass man eben sagt, ja, man macht jetzt was aus dieser Zeit und will die auch irgendwie dokumentieren. Und da denkt man natürlich erstmal nicht so an Publikationen, sondern erstmal, man will das irgendwie festhalten. Und das ist so der erste Schritt. Aber natürlich im zweiten Schritt, wenn man dann schon einige Bilder hat, versucht man natürlich, das dann auch nochmal zu veröffentlichen. Klar, das ist natürlich auch wichtig.
Okay, fällt mir gerade ein, wollte ich dich eben schon fragen, gibt es zu der Arbeit in Iran, gibt es dazu eine Publikation von dir? Also hast du da ein Buch oder so draus gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Das hatte ich mir auch überlegt, aber ich finde, man muss sich schon sehr, sehr gut überlegen, warum mache ich ein Buch? Also nicht automatisch einfach nur ein Buch machen, weil es ein Buch ist.
Oh ja, das wird ja gerne mal gemacht.
Wird gerne gemacht, dann muss jeder ein Buch machen und ich hatte es einfach nicht so das Gefühl, dass das jetzt das Buch sein muss, weil ich finde, die Bilder funktionieren gut in der Ausstellung auch. Ich brauche da nicht zwingend jetzt noch ein Buch. Und vielleicht irgendwann kann man das mal zusammenfassen zu einem größeren Thema, wo es vielleicht um Klima geht, aber das war jetzt nicht das, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt ein Buch machen. Weil ich auch von anderen mitgekriegt habe, das ist einfach unglaublich viel Arbeit so. Und ich will jetzt auch nicht ein Buch machen mit einer Auflage von 5 oder 10 irgendwie für mich, sondern wenn, muss das irgendwie auch wirklich richtig gut werden.
Unter die Leute.
Genau. Und da hatte ich einfach jetzt nicht das Gefühl, dass das so ganz passend ist.
Okay, aber wo würdest du denn, was wäre denn für dich so das Schönste, wo du deine Bilder sehen könntest?
Ich glaube, das ist auch echt abhängig von der Arbeit. Also ich glaube, es gibt
Die Arbeit im Iran. Wo würdest du die am liebsten sehen? Außer bei WordPress.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es wäre noch mal schön, die im Iran auch zu zeigen. Direkt am See. Das wäre eigentlich noch eine schöne Sache. Weil ich das eigentlich total toll finde, wenn man die Bilder auch zurückbringt wieder. Und noch mehr. Also ich hatte halt auch immer schon die Bilder von dem Male davor dann mitgebracht und den Leuten gegeben. Und das ist irgendwie total schön auch zu sehen. Und das würde mich natürlich auch freuen, da nochmal eine Ausstellung zu haben. Ich glaube, das wäre schön.
Okay.
Gleichzeitig, war sie jetzt auch echt schon an vielen Orten, gerade auch durch WordPress, dass ich jetzt auch schon zufrieden bin damit.
Okay, aber du würdest zum Beispiel jetzt eher, also ich höre da jetzt so vorsichtig raus, dass du das eher im Ausstellungskontext sogar siehst, die Arbeit.
Ich glaube schon, also mehr als ein Buch auf jeden Fall, ja, genau.
Ja gut, es gibt ja auch noch Printpublikationen, die sollen auf dieser Erde ja auch existieren irgendwo. Und das Internet ist auch groß.
Das stimmt. Klar, also ich hätte mich natürlich auch gefreut, wäre das irgendwo groß dann noch bei Geo oder so veröffentlicht worden. Aber da sind dann so viele Aspekte, warum das dann wieder nicht klappt oder so.
Ja. Hast du es Lars Lindemann geschickt?
Ja, ja, hatte ich auch geschickt, genau. Der war ja lustigerweise auch in der Jury dann von WordPress. Also
ach, Witz, okay. Also die haben das nicht veröffentlicht?
Nee, aber das ist dann manchmal sehr kompliziert, warum das dann nicht klappt, gell? Also
nicht klappt jetzt nicht oder klappt. Nie klappt?
Weiß ich nicht, aber bisher nicht geklappt hat, weil das dann ja nichts komplett Neues ist oder das Thema gab es schon mal in einer ähnlichen Weise. Da blicke ich dann auch nicht immer ganz durch.
Okay.
Also ich glaube, das hat ja nicht immer nur was mit der Qualität zu tun, sondern also ich hatte es auch bei National Geographic, die fanden das auch total spannend und meinten dann aber auch, dass sie schon mal halt ein Thema hatten, zu sterben sind Seen und dieser Urmiasee war auch schon mal ein Aspekt davon und dann wollten die das jetzt nicht nochmal machen und so. Also das sind dann ganz viele, viele Aspekte, die damit reinspielen.
Okay, also es gibt natürlich einen Aspekt, über den erwähne ich jetzt, der nicht, dass es hinterher irgendwer sagt, mal Leute, wieso habt ihr da nicht drüber gesprochen? Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen. Das ist dieser Aspekt, dass dir quasi diese Plagiatsaffäre.
Genau. Wir können auch gerne drüber sprechen. Also ich
sag gar keinen. Da ich davon ausgehe, dass wir da du ja nur eine Person in dieser Affäre bist und es ja noch eine zweite gibt, und ich da auch eine Meinung habe, die wahrscheinlich eher auf deiner Seite ist, halte ich das für ein bisschen unfair, da jetzt groß drüber zu sprechen. Also es gab die Beschuldigung, diese Urmia-Arbeit wäre teilweise plagiiert, wie auch immer dieses Plagiat aussehen soll. Da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, worüber wir aber sprechen können, also nicht konkret über diese Affäre, sondern über die Idee, da habe ich damals drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe, wie soll denn sowas überhaupt funktionieren? Also wie soll jemand eine dokumentarfotografische Arbeit, wie soll die plagiiert werden? Wie funktioniert dann Plagiat?
Ja, das weiß das ich auch so. Nicht. Also
da war es ja ungefähr so, wenn ich das so richtig im Kopf habe noch, dass du quasi, dass da ein, zwei Motive bei waren, die sich geähnelt haben.
Genau.
Irgendwie. So.
Und gut, genau. Also natürlich, die Bildsprache war schon auch ähnlich. Das ist nun mal so, klar. Also beides sehr, sehr helle Arbeiten, aber das ist natürlich auch jetzt nicht von mir erfunden oder von
was ich gedacht habe, um dir jetzt nicht, damit du dich jetzt nicht in Rechtfertigungszwang kommst, sag ich das jetzt einfach.
Ich
bin hier der neutrale Zwischenmann. was ich nicht verstanden habe, ist, wie man auf die Idee kommen kann, dass jemand, der dokumentarfotografisch arbeitet, tatsächlich hingeht und sagt, so, da gibt's jetzt diese Arbeit, die sieht so und so aus und ich mache das jetzt ganz genauso. Das ist so Banane, der Gedanke, dass ich das schon gar nicht nachvollziehen kann, dass da überhaupt jemand drauf angesprungen ist.
Ja.
Also ich finde die Idee schon schräg, dass da jemand kommt und dass man, wenn man so ein bisschen Verständnis dafür hat, wie Fotografie funktioniert oder wie Dokumentarfotografie funktioniert oder wie Dokumentarfotografen und Fotografinnen arbeiten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand hingeht und sagt, so, ich vorher, das muss alles so und so aussehen.
Nein, natürlich, das klappt ja dann auch, glaube ich, so nicht. Also nein, natürlich genau. War das nicht so. Aber ich glaube, also ich kann das schon, ich kann Leute verstehen, die sich am Anfang darüber aufgeregt haben, weil wenn man natürlich jetzt nur zwei Bilder sieht, die relativ ähnlich sind, zum Beispiel ein Schiff, was in der Wüste ist, das ist relativ ähnlich so vom Bild und dann ist auch noch die Bearbeitung relativ gleich, dann wirkt das erstmal so, ich hätte das vielleicht nachfotografiert. So, das kann ich in irgendeiner Weise nachvollziehen. Gerade wenn man jetzt nicht so in diesem Fotografie-Business ist, sondern das einfach irgendwo sieht, bei YouTube, bei Instagram. Und dann spielt natürlich auch die Rolle, die ich auch absolut verstehen kann, dass das natürlich eine iranische Fotografin ist und jetzt komme ich als weißer, privilegierter Mann, was natürlich definitiv so ist, dahin und macht auch diese Arbeit. Dann kann ich das erstmal verstehen, dass das Leute schwierig finden, sag ich mal. Genau. Aber ich glaube, wenn man sich dann mehr damit beschäftigt und dann auch die Arbeiten in Gänze sieht, dann kann ich das nicht mehr nachvollziehen, dass das so ist.
Naja, also sind wir mal ehrlich, wie viele Schiffe lagen da wohl rum? Also so viele werden es wohl nicht gewesen sein, ne?
Nee, klar. Und hätte ich das nicht fotografiert, könnte man mir auch ankreiden. Ich sehe mich natürlich schon auch noch in irgendeiner Weise ist es natürlich schon auch journalistisch, was ich mache. Also, oder hat zumindest auch einen journalistischen Anspruch. Das heißt, wenn ich das einfach auslasse, nur weil es schon mal jemand anders fotografiert hat, das funktioniert ja so nicht.
Mhm. Ja.
Also ich, ja, das ist auch jetzt ein langes Thema, da kann man auch sehr lang drüber reden, das ist auch total spannend. Und ich sehe schon den Punkt, dass es schwierig sein kann, man geht jetzt in ein anderes Land und macht dort Fotos von Themen, die es schon gibt. Mhm. Das kann ich nachvollziehen, dass es irgendwie, dass man darüber reden muss.
Ja, aber okay, aber du weißt ja nicht, du weißt auch nicht vorher, ob es das schon gibt.
Gut, ich kann ja auch recherchieren und ich habe auch recherchiert. Ach, und ja, okay. Es gibt dazu natürlich auch noch ganz viele andere Arbeiten. Also der See ist zehnmal so groß wie der Bodensee, wenn man sich es ist einfach ein großes, wichtiges Gebiet, es ist einer der größten Salzseen der Welt. Natürlich gibt es dazu schon Fotoarbeiten. Mhm. Und die Frage ist, kann man dann noch was dazu hinzufügen? Die Gedanken habe ich mir am Anfang gar nicht so doll gemacht, aber ich glaube, gerade bei so einem Thema wie so eine Umweltproblematik ist es doch total wichtig. Wir haben viele, viele Bilder auch davon. Und das ist jetzt nicht abgeschlossen, nur weil da schon einmal ein Fotograf oder eine Fotografin war.
Ja, und ich glaube auch, dass das eventuell der falsche Ansatz ist, überhaupt darüber nachzudenken, bloß weil irgendjemand schon mal irgendwas fotografiert hat, dass du das nicht, weil dann dürfte ja gar nichts, also die Welt ist ja abfotografiert. Dann darfst du theoretisch, wenn man das jetzt ganz weit dividiert, darfst du eh nichts mehr fotografieren. Ja. Ist eh alles schon mal fotografiert worden. So, also wenn dich was interessiert, dann darfst, also ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kommen könnte, zu glauben, dass du das nicht machen könntest. So, und wenn du das auf deine Art und Weise machst und dann dafür auch noch so honoriert wirst, anstatt zu sagen, jo, cool, ist so, warum nicht ich? Das ist so ein klassischer Reflex. Aber ich habe das doch auch fotografiert, ja, aber vielleicht nicht so. Vielleicht so, wie du das fotografierst. Und das hat dann jemand anders, vielleicht hat das die Jury nicht so angesprochen, wenn sie es überhaupt gesehen haben. Ja, ja. Muss ja auch eingereicht werden, oder? Ich weiß gar nicht, wie läuft das überhaupt?
Ja, ja, genau, man muss es einreichen und das wurde, glaube ich, von ihr dann nicht eingereicht, weil das auch schon ältere Arbeit war. Aber also ich bin grundsätzlich, glaube ich, sehr auch kritikfähig und auch mir kann man alles sagen und auch darüber reden. So, ich bin, glaube, also, und wenn dann Bilder wirklich sehr, wenn man feststellt, oh, mein Bild ist sehr ähnlich. Es gab tatsächlich so ein Bild von so einem Teehaus, was relativ ähnlich war, weil ich da halt auch war. Das war tatsächlich Zufall, aber gut, das kann man dann
schlecht beweisen.
Aber dann kann man mir auch reden und dann darüber reden und dann nehme ich das Bild raus, so, das ist ja okay. Mhm. Aber ich würde, glaube ich, vor allem den, und wie gesagt, man kann es auch kritisieren, dass ich als weißer Mann da hingehe und da habe ich, also da gibt es auch Argumente, warum man das vielleicht nicht tun sollte. Ich finde nur, dass die Kommunikation auch eine wichtige ist. Also wie kommuniziert man sowas? Und ich glaube, dass über Instagram da sehr plakativ was zusammenzubringen, dass das nicht gut tut. Allgemein, also das kann man auch auf andere Bereiche, nicht nur auf Fotografie beziehen, dass so keine guten Diskussionen zustande kommen, sondern dass das dann nur noch einen Shitstorm auslöst, der niemand was bringt. Mhm. Und das ist keine gesunde Diskussionskultur, glaube ich.
Nee, es ist ja auch eigentlich keine Diskussion, es ist so eine Einbahndiskussion.
Ganz genau, eine Einbahndiskussion. Also das ist ja auch eine politische Geschichte ganz oft, dass das einfach nicht funktioniert. So, wir müssen anders miteinander reden, glaube ich. Als nur,
okay, hast du mit der Betroffenen hinterher nochmal Kontakt gehabt?
Also, als ich das erfahren habe, habe ich ihr dann auch eine E-Mail geschrieben.
Mit der Betroffenen, das hört so, der hört sich so nach
Salma an. Ich kannte sie sogar schon und wir kannten auch die Arbeiten. Also ich kannte ihre, sie kannte sogar meine. Wir waren sogar bei einer selben Ausstellung hier in Dortmund. Und wir hatten darüber auch geredet und so. Deswegen war ich umso überraschter, dass das dann plötzlich kam.
Das heißt, sie wusste vorher davon, dass du diese Arbeit machst.
Genau, weil wir waren in derselben Ausstellung. Ich habe mit ihr ja geredet und sie war total nett, das war alles total gut. Und man hätte mir das ja dann sagen können oder auch von mir aus, auch wenn man sich das nicht traut, dann später sagen können oder so. Aber da kam gar nichts. Und dann eben nach dieser WordPress-Nominierung wurde das dann im Internet veröffentlicht, ohne mich zu fragen auch. Also ich wusste davon dann gar nichts. Das kam dann einfach so. Und ich wurde auch gar
jetzt
nicht
reden wir doch voll drüber, egal.
Bitte?
Jetzt reden wir ja voll. Ja, man kommt nicht drum rum, ja.
Wir hatten sie tatsächlich auch mal angefragt zu einer Diskussion, aber hat sie dann auch gesagt, nee. Also, ich bin zu allem bereit, auch kritisch darüber zu reden. Was nur einfach niemand was bringt, ist schon so ein Shitstorm. Auf beiden Seiten nicht. Also sie hatte ja dann, glaube ich, im Nachhinein dann auch irgendwie echt blöde Kommentare bekommen, was mir natürlich auch total leid tut. Ja. Also, ja.
Okay, ja gut, aber ja gut, aber wenn du sowas anfängst, dann musst du auch, ne, dann stehst du auch in der Öffentlichkeit, ne?
Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, sie wollte das dann auch nicht so groß machen. Das ist natürlich dann so, dass das Internet dann auch manchmal so schnell sein kann, dass das dann alle teilen in der Story und dann,
ja, dann das ist halt auch ein Multiplikator, ne?
Genau, genau. Ja. Und dann sind es halt auch viele Leute, die mit der Fotografie nichts zu tun haben und dann einfach sehr schnell einfach das beurteilen, ohne sich damit mehr zu beschäftigen.
Ja, ich glaube, also würde die ganze Arbeit wahrscheinlich nicht gesehen haben, nee, sondern genau, die nur so drei ein, zwei Bilder, die sich irgendwie ähnlich sehen.
Genau, genau. Und dann ist das auf den ersten Blick auch logisch. Aber hätte man da eine Diskussion zu gehabt, irgendwie eine Stunde, hätte sie die Bilder im Gänze gesehen, würde man, glaube ich, erkennen, die beiden Arbeiten haben natürlich gewisse Ähnlichkeiten, aber sie ergänzen sich eigentlich und sie sind natürlich anders. Und es ist, glaube ich, völlig okay, dass die beide existieren. Und es ist doch gut, dass es viele Arbeiten dazu gibt, die auch auf das Thema eben aufmerksam machen. Also, ja, genau.
Okay. Naja, also worum es mir ja ganz am Anfang ging, weshalb ich da überhaupt drauf zu sprechen kam, weil ich, bevor wir hier angefangen haben zu sprechen, wusste ich ja schon, also ich kannte die Thematik natürlich. Und was mich am meisten interessiert hat an dieser Thematik, ist eigentlich nicht der Fakt an sich, dass dort die Diskussion überhaupt aufkam um Plagiat oder wie auch immer man das nennen möchte, sondern eher die Idee davon, wie so ein Plagiat überhaupt konkret funktionieren soll. Also wie plagiiert man als Fotograf innerhalb einer Arbeit, die nicht vom Einzelbild abhängt, sondern von der kompletten Erzählung und dem Editing und ähnlichem. Wie soll man da eine komplette Arbeit editieren? Also würde ich es durchgehen lassen, wenn jemand jedes Bild eins zu eins kopiert, das Editing gleich macht, den Look der Bilder gleich macht und auch noch die Bilder dann gleich sind. Okay, aber weil sich zwei Bilder in einem Thema, was schon sowieso so viele fotografiert haben, sich irgendwie ähneln, weil das Gleiche drauf ist. Also ich meine, du kannst ja nur das fotografieren, was da ist. Und wenn da nur mal ein Schiff liegt, ja, sorry, dann hast du halt auch ein Schiff fotografiert.
Ja, eben. Also ich glaube, wir beide haben uns halt intensiv mit diesem Ort beschäftigt und dann findet man natürlich auch ähnliche Bilder. Aber die Menschen, die ich da treffe, das sind ja auch andere und das ist halt.
Okay, aber ging es in der Arbeit auch um Menschen? Nein, es ging ja nur um den See. Oder hattest du, gab's auch noch so Side-Stories mit Leuten?
Doch, doch,
oder
ich habe schon auch Menschen Quotes getroffen. So? Ja, genau, doch, doch. Also, ich habe mich auch mit vielen Menschen unterhalten und dann auch, werde ich jetzt nicht so ganz groß, aber ich habe schon Menschen auch fotografiert, auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Die man dann halt auch zufällig trifft, die da dann da Salz abbauen, die da landwirtschaftlich tätig sind. Also,
okay, wie erzählst du das innerhalb der Story, wenn man nur die Bilder hat? Gibt's da, ist es wichtig, da weitere Infos zu haben oder erklärt sich das innerhalb der Bilder?
Also ich habe natürlich Captions einfach auch und dann kann man dazu was lesen, ja, genau.
Okay, das heißt also, du hast es nicht jetzt rein auf fotografischer Ebene gelöst, dass man über diese Person auch noch ein bisschen mehr erfährt, sondern die taucht einmal auf, dazu gibt es dann eine Caption oder ähnliches, genau. Und das war's.
Genau, also ich glaube, also jetzt mal grundsätzlich auch, nicht alle Informationen kann man in einem Bild deutlich machen.
Mhm.
Journalistisch, also in Dokumentarfotografie. Klar, es kann ein Gefühl vermitteln, eine Emotion auslösen, aber konkrete Zahlen beispielsweise kann man ja nicht visuell darstellen. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dann, dass man noch begleitende Texte hat, die das noch ein bisschen deutlicher machen. Genau.
Okay, ich hatte letztens in einem anderen Talk, in einem Talkformat, in einem anderen, gab es die Frage zur Zukunft der Dokumentarfotografie. Und mir war nicht ganz klar, worauf das hinauslief. Ich habe dann mit der Person hinterher nochmal gesprochen und da wurde mir etwas erklärt, worüber ich nicht nachgedacht habe. Und da ich jetzt mit dir spreche, kann man, und du gerade ein sehr guter, ein sehr guter Gesprächspartner dafür bist, nämlich die Idee davon, dass es schwieriger geworden ist, ich meine, du bist ja noch relativ jung, aber dass es schwieriger geworden ist, überhaupt Dokumentarfotografie zu praktizieren aufgrund von Persönlichkeitsrechten. Wie denkst du dazu?
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, es wird anders. Also, wenn man sich mal anguckt, früher auch in den USA wurde ja unglaublich viel Street Photography gemacht, wenn man das auch so im weiten Sinne als dokumentarisch ansieht, dann ist das ja heute kaum noch möglich. Ich glaube, man muss heutzutage mehr kommunizieren. Und das ist auch vielleicht gar nichts Schlechtes. Also, dass man, früher war das, glaube ich, oft so, also sehe ich auch immer noch, dass, keine Ahnung, bei Steve McCurry oder so Leuten, dass dann, die dann irgendwie nach Indien gehen, da die Leute fotografieren und dann einfach nur drunter schreiben, ein Bauer irgendwie oder so. Also, das geht heute vielleicht nicht mehr und das ist auch gut so. Also man muss heutzutage, glaube ich, als Dokumentarfotograf oder Fotografin mehr kommunizieren, ein Vertrauen aufbauen, eine gewisse Ehrlichkeit, vielleicht auch erzählen, wo das Bild landen könnte, was für ein, das nicht aus dem Kontext ziehen. Und dann ist meine Erfahrung, dass wenn man ehrlich mit den Leuten ist, vielleicht auch ein schönes Gespräch hatte, dass die Menschen einem vertrauen und dann natürlich auch Fotos von sich machen lassen. Natürlich ändert das vielleicht ein bisschen was. Man kann nicht mehr heimlich irgendwie so einfach Fotos machen. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein zwingend.
Ja, okay. Hast du denn von allen irgendwas unterschrieben? Also jetzt so die klassische, die Leute, die du abbildest, hast du dafür Freigaben quasi?
Nur mündlich. Also ich hatte noch nie tatsächlich, egal ob das jetzt, wo das jetzt ist, ob das in Deutschland ist oder woanders, ein Model Release oder so, sondern ich hatte auch nie Probleme bisher.
Einmal ist immer das erste Mal.
Nee, aber also ich versuche wirklich ehrlich mit den Leuten zu sein. Also ich sag natürlich, das wird veröffentlicht, ich mache das nicht für mein Archiv und ich will das aber im Kontext belassen. Also das Bild wird nicht irgendwo als Einzelbild dann groß auftauchen, sondern eben als Serie. Und da kriege ich dann eher sehr positive Rückmeldungen. Also gerade auch im Iran beispielsweise. Heutzutage haben ja alle dann auch Instagram. Ich bin dann mit denen befreundet über Instagram. Und die sehen natürlich dann auch, wo die Bilder landen. Und bisher haben also sehr positiv das dann auch aufgenommen. Und die sich natürlich auch freuen, dass das dann irgendwie auch andere Leute sehen.
Okay, ja, weil in diesem kurzen Gespräch, was ich mit der Person hatte, da war es so, dass sie auch sagte, dass das ist eine Hochschulprofessorin und sie sagte, dass es bei ihren Studenten zum Teil so ist, dass sie sich gar nicht mehr richtig trauen, dokumentarisch zu arbeiten aufgrund der Gesetzeslage, weil sie alle ein bisschen, nicht alle, also weil viele auch ein bisschen Angst davor haben, so rechtliche Grauzonen zu betreten, wenn sie dokumentarfotografisch oder journalistisch arbeiten wollen oder eben die klassische Streetfotografie betreiben wollen.
Klar, die klassische Streetfotografie, das ist auf jeden Fall ein Problem, glaube ich auch. Also ich habe das am Anfang meines Studiums auch sehr viel gemacht, war ich viel im Ruhrgebiet unterwegs und habe Streetfotografie gemacht. Klar, also das kann man natürlich nicht so einfach im Internet vielleicht veröffentlichen. Da gab es ja auch den Fall da bei Ostkreuz dann, wo dann da jemand geklagt hatte dagegen. Ja, das hat sich sicherlich geändert, auf jeden Fall. Die Menschen sind deutlich misstrauischer. Und deswegen glaube ich eben, dass dieses Reden halt total wichtig ist dann. Das geht natürlich dann bei Street nicht. Aber bei der Dokumentarfotografie weiß der Protagonist ja, dass er fotografiert wird.
Ja.
Und
Okay. Na, also auch, ne, wenn es gibt ja diese Bilder, von denen wir eben gesprochen haben, am Umia-See, wo auch Leute mit drauf sind, die aber gar nicht jetzt Hauptprotagonist sind, sondern die sind dort als Menschen. Ich weiß gar nicht, gibt es da welche, die man auch erkennen könnte? Also ist es da auch ein rechtliches, wäre es da auch ein rechtliches Problem?
Also in der Regel, also Leute, die irgendwie sichtbar sind, die mit denen hatte ich eigentlich auch gesprochen.
Ah, okay, alles klar. Also wenn da mehrere Leute zu sehen waren, hast du...
Aber das ist tatsächlich auch im Iran natürlich so, dass die Menschen, ich weiß nicht, ob du schon mal im Iran warst, aber...
Nein. Nee,
aber unfassbare Gastfreundschaft und die Leute haben natürlich auch ein unglaubliches Interesse mit zu reden und interessieren sich total für mich und so ist eine Kommunikation war dort jetzt bei dem Beispiel sehr sehr leicht. Weil ich natürlich schon auch ein bisschen auffalle und man kam total ins Gespräch und vor allem die Männer hatten gar kein Problem fotografiert zu werden, bei den Frauen ist es ein bisschen anders kulturell bedingt. Ja, in Deutschland, klar, wenn man natürlich jetzt so Gruppen fotografiert und da nicht fragt, ist das was anderes. Ja, kann natürlich auch gewisserweise ein Problem sein dann.
Okay, also hast du da schon von anderen Leuten mal was gehört?
Ehrlich also, gesagt nicht, nee. Also,
okay.
Ja, ist die Frage, klar. Also gut, wenn man bei Demonstrationen fotografiert, dann, da gibt's ja schon
ja,
dann
okay.
Presse, die das dann auch darf, aber
okay, bleiben wir bei der Dokumentarfotografie. Ja. Bei dir, du kommunizierst viel und dementsprechend ist das auch eigentlich alles abgesprochen.
Genau, das ist abgesprochen, so, wo die Fotos landen.
Was da passiert.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, da eine gewisse Ehrlichkeit zu haben, wo die Bilder landen. Also ich verstehe das auch. Also ich meine, es ist ja auch nichts nur Schlechtes, dass jetzt die Persönlichkeitsrechte eben auch eine Bedeutung haben.
Na gut, und du hast ja auch jetzt niemanden fotografiert oder da ist niemand auf den Bildern, der durch diese Bilder irgendwie kompromittiert wird. Also da passiert ja nichts. Das sind ja eher dann Gäste oder selbst Leute, die sich diesen See besuchen oder diesen ausgetrockneten See besuchen oder dort arbeiten oder so. Das heißt, also da ist ja, für die gibt's ja, kann's ja gar kein negatives Nachspiel haben.
Ganz genau. Also genau. Ich will die Leute ja jetzt auch nicht negativ darstellen oder so. Klar.
Okay, und du arbeitest sonst nebenher als klassischer Auftrags-Freelancer?
Genau, also genau, ich meine, das fängt jetzt auch alles an. Ich bin ja auch noch am Anfang sozusagen. Und
du bist auch schon weit gekommen für den Anfang.
Ja, ich mal gucken.
Also sieht auf jeden Fall nach außen so aus. Ne?
Ja, es ist ja
immer die Selbstwahrnehmung und die Außenwahrnehmung ist immer sehr, sehr großer Unterschied.
Ist immer ein Unterschied und ja. Klar, durch Instagram kann man natürlich sich auch immer so darstellen, wie man dargestellt werden möchte. Das weiß ich auch nicht, ob das dann immer so ist. Ja, aber genau, aber ich arbeite eben dann ja für den Spiegel jetzt öfters mal oder für die Zeit oder
und jetzt eben Spiegel, für den Stern. Darauf wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen.
Genau.
Was ist es und wie ist es dazu gekommen?
Genau, das ist ein Stipendium vom Stern, was jetzt, glaube ich, zum 10. Mal ausgeschrieben wurde. Da haben dann eben Fotografen, Fotografinnen ein Jahr die Möglichkeit, eben für die als festes Redaktionsmitglied zu arbeiten. Also man ist dann tatsächlich ganz klassisch angestellt für ein Jahr. Ja, und macht dann eben viele Geschichten zusammen mit Schreibern, Schreiberinnen.
Okay.
Und das fängt im Sommer an, genau.
Okay, das arbeitest du quasi aus Dortmund raus, oder?
Also die Geschichten sind, so wie ich das jetzt verstanden habe, natürlich auch weltweit, aber vielleicht jetzt auch durch die Pandemie mehr in Deutschland, aber nicht natürlich in Hamburg oder so, sondern wirklich in ganz Deutschland. Aber man ist dann auch bei den Konferenzen dabei, die natürlich eigentlich in Hamburg stattfinden.
Ja, also ich werde dann auch, jetzt nicht.
Jetzt gerade ist es online, aber hoffentlich wird das irgendwann mal wieder dann auch
online. Wie lange geht das?
Ein Jahr, genau.
Okay.
Also ich ziehe dann,
bist du der?
Ich bin dann auch in Hamburg natürlich auch öfters und ja, mal gucken, wie ich das dann ganz genau.
Dann sehen wir uns mal.
Ja, das würde mich total freuen. Ich finde das immer schön,
nee, ich bin 500 Meter vom Spiegelgebäude entfernt.
Ach, wirklich?
Gerade.
Spiegel oder Stern? So oder das ist beides in der Nähe, ja.
Nee, stimmt. Ich hab jetzt gerade einen Spiegel. Ich denke immer an einen Spiegel, weil der hier um die Ecke ist. Nee, Stern ist auch nicht so weit weg.
Ach so, ja, das ist doch cool. Ja, dann müssen wir uns unbedingt mal sehen auf dem Kaffee.
Ja, oder zwei. Gucken wir mal.
Oder ein Bier sogar.
Wow, Bier draußen. Verrückt, dass das überhaupt noch gehen soll. Kann ich mir nicht mehr vorstellen. Nee. Ja, also bist du der Einzige? Das wäre noch so, oder gibt's noch mehrere Stipendiaten?
Nee, das ist immer einer pro Jahr, genau.
Immer nur einer?
Ja, ja,
oh,
ja, ja,
okay.
Genau. Ja,
und
ja.
Das war richtig, ist ausgeschrieben und man bewirbt sich so klassisch, also wie man sich auf irgendwelche Awards oder so bewirbt?
Genau, im Grunde hatte man da dann so ein Portfolio hingeschickt und Motivationsschreiben und dann waren da, glaube ich, vier dann in der engeren Auswahl und dann zoomt man mit denen. Und genau, dann hat das jetzt geklappt. Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, weil das natürlich dann auch noch ein bisschen eine andere Arbeit ist. Also da fotografiert man natürlich einfach sehr, sehr viel im Auftrag. Das möchte ich, also mir ist natürlich weiterhin sehr wichtig, auch an Langzeitprojekten zu arbeiten. Und ja, das ist jetzt für ein Jahr und dann will ich natürlich auch wieder intensiv andere Projekte machen.
Aber willst du nebenbei noch weiter oder geht das überhaupt?
Mal gucken.
An anderen Projekten.
Ja, also
arbeiten.
Für dieses Klimawandelprojekt, da versuche ich natürlich schon auch weiterzumachen und vielleicht kann man das dann immer mal auch ganz gut verbinden. Aber okay. Ich schätze mal schon, dass natürlich das auch viel Kraft in Anspruch nimmt dann und ich da natürlich nicht mehr so intensiv arbeiten kann. Aber gleichzeitig versuche ich, also wäre natürlich schön, wenn man dort dann auch ein Projekt machen könnte, was jetzt irgendwie ein schönes, längeres Projekt ist. Das bespreche ich dann nochmal mit denen in Ruhe.
Nee, oder dass du da auf irgendein Projekt oder irgendein Thema stößt, was dich hinterher sowieso weiter beschäftigt, ne? Kann ja auch passieren.
Ganz genau. Also das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, einfach unglaublich viel Neues kennenzulernen. Und wenn man dann sagt, ey, das ist ein Projekt, da will ich jetzt länger als nur irgendwie ein paar Tage sein, dann kann das natürlich auch, genau, ein längerfristiges Projekt sein. So ist es ja oft. Da bin ich mal gespannt, auf jeden Fall.
Und dann ich auch.
Ja.
Ich verfolge das. Ich werde das vorsichtig verfolgen.
Gerne, gerne.
Max, ich habe noch viel, aber wir haben schon gut Zeit hinter uns gebracht.
Ja.
Wenn mir noch was einfällt, schicke ich dir eine Mail und dann spreche ich das selber ein oder so.
Genau.
Ansonsten würde ich jetzt sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig dann auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ach, absolut. Egal, nein, überhaupt nicht. Okay. Also, sonst hätte ich schon abgebrochen.
Okay, dann bin ich ja beruhigt.
Max, vielen, vielen Dank.
Danke dir auch. Danke fürs Interesse. Tschüss.
Tschüss.